Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt sich's einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel.
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Ich könnte echt lügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Ach, wir sind zurück. Es war so erholsam. Wir waren kurz im Urlaub zusammen.
Also ich bin noch nicht wirklich zurück. Ich bin noch gar nicht richtig da.
Es war richtig krass. Wir waren ja in den Weiten von Norwegen. Wir waren Snowboarden, Splitboard fahren, also immer so mit zum geteilten Snowboard hoch die Berge. Und dann hat man das oben so zusammengesteckt und dann wieder runter. Und als ich dann wieder in Berlin ankam, richtig direkt bei der Warschauer Straße gelandet bin, dachte ich mir so,
Das ist auch ein Leben, was ich führe.
Das ist mein Leben. Das ist, wie du lebst. Also es war schon krass. Da die ganze Zeit in der Weite und die größten Dörfer waren so mit 60 Leuten befüllt.
Ja.
Und da haben die Leute schon, wenn sie gesagt haben, hier wohnen 60 Leute, so richtig stolz. Und das ist ein recht volles Dorf. Und
dann wir sind eine Großstadt.
War ich in einem Flugzeug, wo gefühlte 400 drin waren. Dann war ich in der Straße, wo gefühlte 10.000 drin waren. Also es ist unvorstellbar eigentlich.
Ja.
Wie und unterschiedlich Menschen leben.
Und wir hatten ja in dem Urlaub noch gesagt, das wird nachwirken. Und ich merke es jetzt auch heute zum ersten Mal richtig, als ich dann in die Stadt gefahren bin, weil ich wohne ja ein bisschen ländlicher, dass ich noch gar nicht richtig angekommen bin. Dass ich wirklich noch irgendwie so halb da bin. Ich bin nicht mehr da, aber ich bin... Es ist
in der Zwischenwelt.
In der Zwischenwelt.
Du bist noch nicht reinkarniert hier in dieses städtische Leben.
Ja.
Ey, ist dir aufgefallen, wie notgeil man wird, wenn man mit 7 Männern im Urlaub ist? Und
ey, ganz ehrlich, überhaupt nicht.
Ah, was?
Ja, bei mir war es genau anders. Ich hatte nicht einmal...
Nee, währenddessen nicht.
Ah, okay. Aber du meinst vor Ort, dass die Männer notgeil sind oder was?
Nee, danach habe ich es richtig gemerkt so.
Ja, danach ja. Aber
hast du deine Frau schon verräumt seitdem?
Ja, natürlich.
Wirklich? Gleich so, als du wiederkamst?
Nee.
Gab es ein Vorspiel?
Ja, es gab ein Vorspiel.
Wie lange ging das?
Nur lang, ging schon lang.
Was ist für dich lang?
So eine halbe Stunde. Ist das für dich lang oder ist das für dich kurz?
Ja, es ist so, würde ich sagen.
Das ist für dich Standardprogramm.
Reguläre Zeit, also ist jetzt nicht lang.
Ja, du musst es auch ein bisschen mehr genießen.
Warum? Weil du es ständig zur Verfügung hast.
Ja, bei dir ist es ja, du musst ja jedes Mal, darauf freust du dich ja mehr und lässt dir mehr Zeit, weil es jedes Mal ein neues Mal ist.
Ist ja nicht immer jedes Mal
Nein,
neu.
Nicht jedes Mal.
Aber bei dir ist es ja nicht jedes Mal neu, deswegen ist es so, die Pizza kenne ich schon.
Ja.
Oder wie?
Nee, ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, das ist nach 10 Jahren gibt es ja, ich habe letztens so einen Post gesehen von irgendeiner, die meinte, wie man auch nach 10 Jahren noch das Sexleben aktiv hält.
Und da habe ich gar keinen Bock zu.
Nee, ganz im Gegenteil, ich habe da gar kein Problem mit. Aber es ist eine andere Form der Freude auf die Person, die man zum Beispiel nach einer Woche nicht gesehen hat. Das ist, du vergleichst es vielleicht abfällig mit Pizza, die man schon kennt. Es ist wirklich ein Gefühl von nach Hause kommen, ein ganz anderes Zurückkommen.
Es war eine Frage mit der Pizza. Ich hätte mir nie erlaubt, deine Freundin mit einer Pizza
Nein,
zu vergleichen.
Aber es liegt ja schon irgendwie nahe, zumindest, dass es ein Gericht ist, was man kennt. Ja? Und bei dir ist es, glaube ich, schon so, dass das Gericht noch einigermaßen neu ist und immer noch frisch und fröhlich schmeckt, beziehungsweise man noch neue Geschmäcker erkennt, vielleicht bei jedem Mal probieren, nach dem zweiten, dritten Mal. Aber wenn man 10 Jahre lang das gleiche Gericht isst, kennt man sich ja schon hoffentlich sehr, sehr gut.
Aber du isst es immer noch gerne.
Ja, es ist was anderes und ich war auch selber nicht überrascht, aber ich habe mich halt auch sehr gefreut, zurückzukommen. Und trotzdem, als wir vor Ort waren dann im Urlaub, also habe ich natürlich auch meine Familie vermisst und auch meine Frau vermisst, Aber ich hatte so gar keine Bedürfnisse, also in Richtung Sex oder so. Das hatte ich so in der Form auch noch nicht. Vielleicht lag es auch daran, dass man in dem Urlaub so erfüllt war mit so wenig, was es da gab. Also es gab ganz viel, aber irgendwie war es auch sehr wenig.
Wir waren so auf einem fetten Segelboot unterwegs, Splitboarden.
Ja, aber es gab ja...
Mit Jacuzzi abends öfter mal und Sauna. Wir hatten ja nichts.
Es gab ja, also es war, gab es ja nichts zu konsumieren in der Form. Also es gab ja...
Die Landschaft gab es zu
genau,
konsumieren.
Genau, und das ist sehr wenig und sehr viel. Also das ist sehr beeindruckend und sehr mächtig, aber es ist ja trotzdem sehr simpel im Gegensatz zu so einer, ja... Deswegen, ich hatte vor Ort gar nicht irgendwie das Bedürfnis nach Sex oder irgendwie sowas.
Vor Ort nicht, auf gar keinen Fall, aber ich habe direkt danach gemerkt, ich fühle mich wie so ein Ballon, der so über der Luft schwebt, so voll weich. Richtig widerlich eigentlich. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir haben ja das Thema Männer, die ein Ganz wollen, und dazu haben wir eine Hörermail bekommen von Alina. Und Alina schreibt, ich habe folgendes Problem, ich bin Leistungssportlerin, erstmal kein Problem.
Nein.
Mache Langdistanzläufe. Mhm. Dementsprechend habe ich, nach der Meinung der meisten Männer, eine sehr attraktive Körperstatur.
Mhm. Die hätte es auf jeden Fall gut auf den Berg geschafft, im Gegensatz zu mir.
Ja, ich sehe athletisch aus und habe eine attraktive Ausstrahlung auf Männer. Ich würde gerne eine Beziehung eingehen. Allerdings reduzieren die Männer mich immer auf mein Äußeres und wollen dann nur eine lockere Affäre. Woher kommt das? Wie kann ich endlich jemanden kennenlernen, der mich in meiner vollen Person haben will?
Hm. Also zuerst könnte ich mir sogar vorstellen, dass diese körperliche Hochleistung, die sie erbringt, auch ein gewisses Konkurrenzding bei manchen Männern hervorruft. Dass wenn die Frau so eine Hochleistungssportlerin ist und den Mann in allen Belangen wahrscheinlich abzieht, also vielleicht nicht beim Gewicht
Raufen,
beim Raufen vielleicht nicht, aber immer wegrennen kann.
Könntest du das haben, dass eine Frau stärker ist als du? Boah. Also wenn du mit der raufst? So?
Ich glaube nicht, ne.
Ne?
Ich glaube, das könnte ich nicht.
Warum?
Ich weiß nicht.
Das wäre ganz lustig auch.
So, wenn man immer so
tappen muss im Bett. So. So.
Nee, ich glaube, das kann ich nicht. Also ich hatte es noch nie.
Aber es gibt es, Frauen, die stärker sind als du.
Ja, natürlich gibt es es. Und es gibt, ich glaube, ich hatte auch Kumpels, bei denen die Frau definitiv stärker war als der Mann. Also ich hatte so einen Kumpel, der war ziemlich klein und der hatte eine Frau, die war bestimmt 2 Köpfe größer.
Ah ja, stimmt, ich erinnere mich auch noch an den.
Und die hat ihn locker fertig gemacht, wenn die wollte.
Aber er war ein ganz schön kleiner Zeher.
Ja, also es wäre, glaube ich, auf Augenhöhe gewesen, der Kampf.
Aber es wäre interessant gewesen.
Mhm. Auf wen hättest du gesagt?
Sie war langsamer.
Ja, sie hätte ihn aber... Ja.
Aber sie... War bestimmt so 15, 20 Kilo schwerer als er.
Ja, mindestens. Und ich weiß, es waren auch nicht nur 2 Köpfe, ich glaube, es waren noch mehr. Wenn ich zurückdenke, habe ich die Vorstellung, er ging ja so bis zur Hüfte.
Ja, sie war relativ groß, ja, und ich denke, genau. Sie war so 1,85 und ja. Er war...
Ich glaube, größer. Ich glaube, die war...
Nee, 1. Die hat nur so gewirkt.
Ja?
Nein, die war relativ groß.
Okay.
Und er
war 1,40.
Nein. Aber er war klein.
Er war sehr klein.
Und das war halt
ein Aber er war ein kleiner, zäher Knochen. Also ich glaube, das wäre ein ganz, ganz ungleicher, unfairer Kampf geworden.
Aber ohne Waffen bitte.
Ja, ohne Waffen.
Die erste Runde hätte man den beiden die Hände auf den Rücken gebunden, dass sie nur Kopfnüsse geben dürfen.
Aber ich hätte es gern gesehen. Ich hätte dafür sogar Geld bezahlt.
Auf wen hättest du gesetzt?
Ich glaube am Ende doch auf ihn. Er hätte, glaube ich, länger einfach, das ist dann am Ende eine Ausdauersache.
Okay, jetzt nochmal zurück zu Alina.
Ja.
Sie sucht einen Mann, der sie ganz will und hat das Problem, dass die Männer immer nur Affären mit ihr wollen.
Ja.
Sie ist Leistungssportlerin, das heißt, sie sagt selber, dass die Männer sie als attraktiv bewerten.
Mhm.
Wie kann sie diesen Weg gehen? Wie kann sie Männer finden, die sie ganz wollen?
Das ist ein bisschen wenig Infos, aber ich glaube, dieses Thema der Konkurrenz, könnte ich mir vorstellen, ist schon ein Thema, was auch bei den Männern aufkommt.
Also das heißt, dass sie aufhören soll, Leistungssport zu machen?
Ja, auf Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber vielleicht muss sie jemanden finden, der sehr ähnlich ist in seiner Weltanschauung und auch vielleicht Sport auf einer ähnlichen Ebene betreibt wie sie. Und dann werden die so ein unangenehmes Sportlerpärchen. Kennst du so Sportlerpärchen? Ich hatte früher beim Segeln auch, gab es das immer wieder so, wo die beiden besten...
Outdoor-Paare.
Wo die beiden besten sich zusammengetan haben.
Um das Seglerkind schlecht hinzuzeigen.
Ja, wirklich. Und das war alles so unter diesem... Wenn die dann Kinder bekommen haben, war auch alles so furchtbar ehrgeizig. Und jeder hat versucht, jeden zu übertreffen. Von außen sah das sehr, sehr anstrengend aus. Vielleicht war es aber sehr harmonisch, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es könnte ihr helfen, jemanden zu finden, der sehr ähnlich, weil sie wird ja nicht nur ehrgeizig sein im Sport, sondern wahrscheinlich in vielen Dingen. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Männer sich davon eingeschüchtert fühlen, die sie kennenlernt, weil sie in allen Belangen wahrscheinlich sehr, sehr ehrgeizig ist und sehr voran will. Mhm. Und Männer dann sich eher denken, naja gut, die ist mir eh schon so weit voraus. Ich könnte mir vorstellen, mit dir eine Affäre zu führen, aber eine ernsthafte Beziehung, da müsste ich mich zu sehr zurückschrauben. Es ist ein ähnliches Ding, wie wenn ich sage, ich könnte mir nicht vorstellen, mit einer stärkeren Frau zusammen zu sein, weil das würde dann zu sehr an meiner Männlichkeit kratzen.
Also müsste sie dann eigentlich beim ersten Date gleich einen Kampf machen mit den Männern?
Wahrscheinlich, ja. Ja, dann ein Wettrennen.
Raufen direkt, also sie von hinten packen und dann die Beine wegkicken, also direkt auf der Straße. Ich wüsste nicht, ob ich damit ein Problem hätte, wenn eine Frau stärker wäre als ich. Es wäre auf jeden Fall interessant.
Ich glaube, du hättest damit auch ein Problem.
Weiß ich nicht. Ich würde es gerne mal ausprobieren.
Hey, du bist so, wenn du so im Konkurrenzkampf, egal ob Ringen, gerade beim Ringen, wenn es darum geht zu zeigen, ob du der Stärkere bist oder nicht, dann bis zum bitteren Ende. Ich glaube, bei dem Kampf mit der Frau würde einer sterben am Ende. Du würdest nicht aufgeben.
Ich weiß,
du würdest eher sterben, als dass du sagst, ich bin, bevor du tappst, würdest du ohnmächtig werden.
Ich würde es gerne mal ausprobieren. Also ich habe ja in meiner Laufbahn auch gegen einige Frauen gerungen. Natürlich Spaßkämpfe zu Hause, ne? Ja. Das zählt aber nicht. Aber da fand ich es immer erstaunlich, wie wenig ausgeglichen das war. Aber ey, wenn du gegen jemanden ringst, der im Verein gerungen hat jahrelang und dann gegen jemanden, der 25 Kilo leichter ist als du.
Und noch nie gerungen hat.
Genau, das und, ist ja klar, dass es ein Mismatch ist.
Ja, leicht.
Aber trotzdem volle Kanne durchziehen.
Pfeif, wenn du nicht mehr kannst.
Und im Verein waren manchmal ein paar Frauen, gegen die man dann ringen konnte.
Ja.
Das sind auch wirklich crazy krasse Positionen manchmal, mit denen man sich zusammen befindet. Ist das hier Sport oder Vorspiel?
Hattest du schon mal ein irrigiertes Glied bekommen beim Ringen?
Überhaupt nicht.
Haben die sich auch immer nicht geduscht und gewaschen?
Nee, die haben sich geduscht und gewaschen.
Das roch also gut.
Die meisten, die da waren, sahen auch echt ganz ansprechend aus, aus meiner Perspektive. Und ja, war schon manchmal ein bisschen merkwürdig.
Ey, war das vor der Pubertät oder nach der Pubertät? Also haben die schon...
Nach der Pubertät, die waren 17, 18 teilweise.
Okay, das heißt, die waren auch schon...
Ja, und manche Griffe gehen so über den Brustkorb und so.
Gibt's dann so den Behände.
Was machst du da?
Ja, eben.
Ja, es war sehr außergewöhnlich.
Also ich weiß ja, dass ich mal in meiner Segelzeit, dass ich auch 17, 18 war, gab es eine mit der, die, glaube ich, was von mir wollte. Und die hat immer irgendwie auch mit mir angefangen zu kämpfen, so scherzhaft.
Gerauft.
Ja, aber jetzt nicht nackt, sondern einfach nur so zwischen den Booten.
Und
ich hatte ein Riesenthema damit, überhaupt irgendwie ihre Brüste oder so anzufassen, weil das ja automatisch passiert ist. Wenn du mit jemandem kämpfst, dann kommst du an Körperregionen, die vielleicht nicht planbar sind.
Aber fandest du sie auch geil?
Ja, ich fand sie sehr geil und habe immer versucht, es zu vermeiden. Und das war nicht
hat
so
sie noch mehr.
Und ich glaube, für sie war das aber gar kein Thema. Ich glaube, für sie wäre das völlig okay gewesen, wenn es halt so passiert. Und beim Ringen stelle ich mir das auch so vor, dass es wahrscheinlich für die Frau, die sich dann sagt, hey, wir ringen hier.
Ja, es gibt zwei Sorten von Ringen. Ich ringe zu Hause bei mir im Wohnzimmer aus Spaß.
Genau.
Und ich ringe
im Wettkampf.
Im Wettkampf oder im Training mit einer Frau.
Ja.
Und das ist dann so ein Wettkampfgefüge.
Genau, und für die ist es wahrscheinlich kein Thema, dass du da irgendwie an die Brüste rankommst.
Also. Weiß ich nicht. Also kommt drauf an, wie man da rankommt.
Ja, klar, wenn du natürlich das so drauf...
Und wenn der Trainer das so vormacht, ihr solltet auf gar keinen Fall diesen Griff machen, das ist... Zurück zu Alina. Alina, eigentlich gibt es ja nur ein paar Möglichkeiten. Entweder sind alle Männer scheiße und du triffst immer auf diese Männer, die kacke sind. Oder du sendest etwas aus, was Männer so interpretieren, dass du sagen, hey, mit der habe ich Bock auf was Lockeres. Oder drittens, dein Auswahlkriterium ist so, dass du häufig dir Männer suchst, die eigentlich immer nur lockere Affären wollen. Und du müsstest dein Suchprofil ein bisschen ändern. Mhm. Und auf die drei Punkte können wir eingehen. Also, ich glaube nicht, dass alle Männer scheiße sind.
Nee, ich glaube auch nicht.
Ein paar schon.
Ja.
Muss man einfach sagen. Gibt ein paar.
Vielleicht auch viele.
Ja, würdest du sagen?
Also,
es ist ganz klar, dass in einem bestimmten Alter die meisten Männer auch einfach Bock haben auf Bimsen.
Ja.
So von 15 bis 85. Auch. Nein, aber diese gibt es halt. Ja. Das zweite ist, natürlich ist es manchmal für Frauen, die vielleicht eine granatenmäßige Figur haben, so ein bisschen schwieriger, auf eine tiefere Ebene zu kommen.
Ja, weil sie vor allem diese Bimswilligen auch ansprechen.
Genau, die sagen sofort so, oh geil, hätte ich mal Bock zu bimsen.
Ja.
Die kommen sofort so um die Ecke. Und vielleicht
aber die tarnen das oft nicht. Also keiner kommt ja um die Ecke und sagt, hey, ich würde dich gerne bimsen.
Ja, das ist das Problem. Ja. Die meisten tarnen das.
Natürlich.
Und sagen, ich würde dich gerne kennenlernen, aber ich würde dich eigentlich lieber gerne bimsen. Ja. Da sind die wenigsten Männer offen und ehrlich.
Natürlich nicht.
Warum nicht? Ne? Warum kann man das nicht einfach mal sagen?
Ja, weil man dann nicht zum Bimsen kommt.
Denken die meisten.
Die Wahrscheinlichkeit geringer sein könnte.
Ja, ich glaube.
Wenn es dir nur darum geht.
Ich glaube, die meisten haben das Gefühl, sie müssten erstmal was anderes aufbauen, damit die magische Pforte unten aufgeht.
Ja.
Und ich glaube, es wäre besser, wenn man ein bisschen ehrlicher wäre.
Ja, absolut wäre es besser.
Aber für alle Beteiligten.
Ja, aber ich glaube, dass
stressfreier.
Es kommt dann für viele dann doch nicht dazu, dass sie das bekommen, was sie eigentlich wollen, nämlich nur Sex.
Das ist ein ganz schöner Invest, ne?
Ja.
So ein ganz schöner emotionaler Invest und so auch mit Reden und mit Dates und so, um dann letzten Endes alle zu enttäuschen. Man hat sich selber verraten, man hat die Frau verraten, man hat wahrscheinlich auch seine Werte verraten. Naja, für viele steht der Wert Bimsen über den anderen Werten. Das ist so eine Wertehierarchie.
Ja, absolut.
Genau, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, natürlich gibt es viele, viele Männer, die Lust haben auf eine Beziehung und die Lust haben, tiefer einzusteigen. Das Ding ist, wie findet man die und wie sind vielleicht jetzt auch meine Auswahlkriterien? Und dazu ist es total sinnvoll, sich mal anzugucken, was suche ich mir eigentlich für Männer? Und was finde ich für Männer spannend?
Mhm.
Und finde ich immer Männer, die committed sind und die sagen, hey, ich könnte mir mehr vorstellen, die finde ich immer unspannend.
Ja.
Und dann, glaube ich, gilt es mal, sich seinen Dating-Parameter genauer anzugucken und das auseinanderzunehmen. Weil Bewusstsein, also sich darüber klar zu sein, wie date ich, ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Weil sonst läuft alles wie im Autopilot. Oh, ich fühle das nicht, ich fühle den aber. Und ich fühle das nicht und ich fühle den aber. Das hat häufig was mit der eigenen Prägung zu tun. Wie sind wir aufgewachsen? Was haben wir für erste Beziehungserfahrungen gemacht? Und wie sind zum Beispiel meine ersten Beziehungen auch abgelaufen?
Mhm.
Und das können wir uns angucken, auseinandernehmen. Und dann wissen wir, worauf wir stehen oder worauf wir nicht stehen. Und das hat nicht so viel damit zu tun, dass wir wirklich tief in unserem Inneren darauf stehen, sondern es hat eher damit was zu tun, was wir gewohnt sind und was wir kennen.
Ja.
Und das auseinander zu pflücken, das ist ganz, ganz sinnvoll und hilfreich. Wie mache ich das? Ich gucke mir an, wie sicher waren die Bindungen zu meiner ersten Bezugsperson. Zu meiner Mama, zu meinem Papa, zu den Leuten, die mich großgezogen haben, zu meinen Geschwistern. Wie würdest du das für dich beurteilen? Zu deinem Papa, zu deiner Mama?
Die war sehr gut.
Zu deinem Bruder?
War auch sehr gut.
Zu deiner ersten Freundin?
Das war durchwachsen.
Zu der crazy krassen Freundin?
Die meinte ich eigentlich. Das war mehr als durchwachsen. Bei meiner ersten Freundin war es so, dass wir beide aus sehr gefestigten Haushalten kamen und wir waren beide sehr schnell in einer sehr innigen Beziehung, würde ich schon behaupten. Mir ging es aber trotzdem eigentlich hauptsächlich nur um Sex.
Ja?
Wenn ich so ehrlich bin, im Nachhinein war ich am Anfang, wollte ich unbedingt, das war übrigens auch die, mit der ich gerauft habe, wollte ich schon mit der zusammenkommen, aber als ich mit ihr zusammen war, waren die Gefühle nicht so stark und mir ging es eigentlich nur um Sex.
Wie lange ging es dir dann nur um Sex? Anderthalb Jahre? Wie lange ging das?
Ich glaube, es ging anderthalb Jahre. Also natürlich ging es nicht
die
nur
die berühmten 18 Monate, bis das letzte Gefühl der Verliebtheit endlich irgendwie erloschen ist.
Ja. Und dann habe ich nahtlos sie ausgetauscht.
Gegen die neue?
Gegen die neue.
Aber da war die Anziehung super groß, ne?
Holla die Waldfee.
Und das verwechseln wir manchmal, diese Anziehung mit, das ist der richtige Partner.
Und im Nachhinein, und der Sex war richtig scheiße.
Wirklich?
Also zumindest am Anfang. Also es war irgendwie alles so schwierig und wenn ich dir überlege, mit der anderen war das easy. Ja?
Wie, was meinst du mit easy und schwierig?
Na, die andere hatte Bock auf Sex, mit der ich anderthalb Jahre zusammen war und wir haben regelmäßig miteinander geschlafen. Die neue hatte nicht so richtig Lust drauf. Das war viel Arbeit, überhaupt gemeinsam in so einen Modus zu kommen.
Klingt so schäbig, wenn du das sagst.
Naja, es ist ja nicht so, dass ich daran gearbeitet habe, dass ich versucht habe, sie zu überzeugen, aber es war schon eher so ein Stimmungsthema. Also es war nicht so, hey.
Musste alles in der richtigen Stimmung sein.
Ja, der ganze Tag musste eigentlich perfekt verlaufen, dass es am Ende dann dazu kommen kann.
Oh.
Kennst du das?
Ich hatte das bei einer Freundin.
Ja.
Es war sehr, sehr mühselig.
Nicht so, hey, ich habe. Oh,
es war nicht so locker und ausgeglichen.
Genau. Nicht so, hey, ich habe gerade Bock, hast du Bock? Ja klar, komm. Also ist ja auch okay, darf ja jeder haben, wie er möchte. Aber es war schon echt anstrengend, am ganzen Tag so sich so durchzumanövrieren und zu
konntest gucken. Du gar nicht du selbst sein.
Es gab so immer wieder Momente, eigentlich würde ich hier gerne was sagen, aber ich halte es lieber bei mir, weil wer weiß, wozu das führt.
Und Alina, in der Tendenz lösen Männer und Frauen, die uns nicht so richtig wollen, einen größeren Pull-Faktor bei uns aus.
Ja.
Ne, weil wir sind als Menschen dafür gemacht, dass wir uns mit anderen Menschen zusammentun, irgendwann Kinder kriegen und mit denen auch zusammen sind oder halt nur Sex haben. Aber gerade bei Menschen, die uns nicht so richtig wollen, springt immer unser Selbstwertgefühl an.
Mhm.
Und wenn wir damit ein Thema haben, und ich würde behaupten, die meisten Menschen haben ein Thema mit ihrem Selbstwertgefühl.
Ja.
Nicht in allen Bereichen, ne? Wo würdest du sagen, ist dein Selbstwertgefühl richtig stabil? Wo ist es nicht so stabil?
Also in Beziehungen ist es sehr stabil.
Jetzt, nach 10 Jahren Beziehung?
Nee, auch schon von Anfang an.
Wenn ich dich nach deiner verrückten Freundin gefragt hätte, was gibst du dir für eine Note in deinem Selbstwertgefühl in Sachen Beziehung?
Ja, also auch, nee.
Direkt nach der Trennung, come on.
Ach so, nach der Trennung.
So, ich gebe
ja, mir gut, aber ich habe mich getrennt, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Das war ein Hin und Her. Also ich kann es natürlich nur von heute sagen, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich damals schon mein Selbstwertgefühl in Beziehungen hoch eingeschätzt hätte. Trotz dessen, dass es ein Hin und Her war.
Also was gibst du dir da auf einer Skala von 0 bis 10, wenn 10 ist so?
8.
Eine 8?
Ja.
Was gebe ich mir? Eine 6.
Ich würde mir vielleicht sogar eine 9 geben.
Was gibst du mir?
Eine 6 gebe ich dir.
Ich gebe dir auch eine 8. Was gebt ihr euch?
Mein Selbstwertgefühl in anderen Belangen? Ja klar, um Dinge was können, das hat sich verbessert, aber es ist immer noch, da gebe ich mir eher eine 5 bis 6.
Mhm.
Was gibt es noch für Bereiche, die du aufmachen würdest?
Es gibt einen Bereich Beruf, es gibt einen Bereich Freundschaft. Was gibst du dir in Sachen Freundschaft?
Gebe ich mir auch eine 8.
Und wenn du dein ganzes...
Insgesamt, mein ganzes Selbstwertgefühl ja, auf alles übertragen...
Genau.
Würde ich mir auch eine 8 geben.
Aber es gibt Bereiche, wo man nicht anpieksen kann, ne?
Ja, klar.
Und die hat jeder.
Die hat jeder.
Und in der Tendenz lösen Menschen, die nicht so verfügbar sind und die sagen, ah, ich weiß nicht so recht und ob das mit uns das Richtige ist,
ja,
die pieken immer genau da, wo wir meistens uns schwach fühlen.
Ja.
Und dann kommen wir in so eine Spirale rein. Ey, ich möchte demjenigen beweisen, dass ich es doch wert bin. Und das ist ein Muster, was wir aus ersten Beziehungserfahrungen kennen, vielleicht auch aus schwierigen Beziehungen, wie du sie hattest.
Ja.
Und der andere zieht sich dann immer weiter zurück. Ach, ich weiß nicht, du musst es mir gar nicht beweisen. Doch, doch, ich will es dir beweisen. Wann hast du denn Zeit? Und das läuft unbewusst ab auf einer Ebene. Und auf der bewussten Ebene ist das, dass der eine dann immer weniger verfügbar ist, weil der andere sich immer mehr aufdrängt. Ja. Ne? Und in so eine Spirale kann man reingeraten.
Es ist auch super wichtig, also ich meine, das kann man nicht steuern, man kann ja Pech haben. Wenn die erste Beziehung gut verläuft, ist es auch Wegebenen für die nächsten Beziehungen. Also ich bin im Nachhinein super happy, dass die erste Freundin, mit der ich zusammen war, eben auch in einem Beziehungsmuster gelebt hat, was ich leben wollte, dass sie einen guten Selbstwert hatte, wir eine gute Beziehung hatten und es über anderthalb Jahre ging. Weil ich glaube, wenn meine erste Freundin diese Verrückte gewesen wäre, würde ich heute immer noch damit zu tun haben.
Mhm,
weil ich kam aus einer Beziehung, wo ich mich wertgeschätzt gefühlt habe, wo ich wusste, hey, mich liebt jemand, ich liebe den anderen. Ich konnte dann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dieser neuen Freundin gegenübertreten. Ich glaube, wenn ich aber von Anfang an diesen Struggle gehabt hätte, würde ich auch heute immer noch mit diesem Thema zu tun haben.
Und was richtig gut hilft, Alina, ist, wenn du Dates hattest, ne, mit einem Typen, dass du einfach mit deinen Dating-Werten dahin gehst, ne? Ist der zuverlässig? Also kann man relativ gut mit dem konkret Dates ausmachen.
Wenn es ein Wert ist, ne?
Ja. Nee, das würde ich sagen, ist sogar eine Red Flag, wenn jemand mega unzuverlässig ist und kurzzeitig Dates verschiebt und sagt, ach, da kann ich jetzt nicht und hier ist mir gerade kurz wieder was dazwischen gekommen und das so ein paar Mal passiert, dann schreibt er diesem Date keinen wirklichen Wert zu.
Ja.
Und dann würde ich davon Abstand nehmen.
Mhm.
Es gibt so ein paar Sachen, ne? Und wenn er auch dich überschüttet mit Komplimenten gleich beim ersten Date oder beim zweiten Date, wenn es so ein bisschen zu nah ist, obwohl ihr euch noch gar nicht wirklich kennt, wenn ihr zum Beispiel auch in die Zukunft plant, ne? Oh, ich habe da eine Reise vor und ich merke, es ist gerade so harmonisch zwischen uns. Du, es gibt Typen, die sagen beim ersten Date, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Und es gibt Frauen, die glauben das.
Boah,
gruselig, ne?
Ja, mega gruselig.
Und da kann man sich selber überprüfen. Bin ich dabei? Und du, ich möchte den Menschen auch keinen Vorwurf machen. Also den Typen, die versuchen halt einen Bims einzufädeln, ne?
Ja.
Und manchen ist es noch nicht mal bewusst. Die denken wirklich, sie haben sich verliebt.
Ja.
Und bei den Frauen ist es manchmal so, dass da einfach eine große Sehnsucht ist. Und umgekehrt geht es ja auch. Aber ich habe bisher von viel, viel mehr Männern gehört, die gesagt haben beim ersten Date, du, ich glaube, ich habe mich verliebt. Ich habe es, by the way, noch nie von einer Frau gehört, dass sie einem Typen beim ersten Date gesagt hat, ich glaube, ich habe mich verliebt.
Hast du es mal gehört?
Nee, auch von keiner einzigen.
Ich auch nicht.
Ich habe das Gefühl, so eine Worte...
würden aus einer Frau gar nicht rauskommen.
Viel, viel unwahrscheinlicher wäre das, dass es aus einer Frau rauskommt. Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es aus einem Mann rauskommt, der einen Bims möchte.
Vor allem ist es absolut, ich würde fast 100%ige Trefferquote sagen, ein Mann sagt das beim ersten Date nur dann,
wenn er bimsen will. Ich liebe dich nicht mehr.
Ja, also kein Mann würde am ersten Date sagen, ich habe mich nicht verliebt, weil er nicht eine zweite Intention hat.
Ja.
Also,
okay. Wozu auch?
Ja, genau.
Und ist das auch realistisch? Man muss sich auch erstmal kennenlernen. Also dieses Überschnellte in was ganz Tiefes, Festes reingeraten. Ich habe hier meinen Seelenverwandten gefunden. Wäre ich immer vorsichtig, weil was passiert? Der absolute Hormonrausch nimmt über. Wir setzen sofort die rosarote Brille auf und wir können dann nicht mehr wirklich anhand unserer Dating-Parameter sehen, ob das der Richtige ist und ob der überhaupt für mich in Frage kommt. Das heißt, Alina, du kannst mehr von dieser passiven, ich werde hier ausgesucht, in die aktive Auswahlrolle kommen.
Ja.
Dass du mehr anfängst zu sagen, hey, was ist mir wichtig? Pünktlichkeit, dass er zum Beispiel mich auch nicht beleidigt beim ersten Date. Du lachst jetzt.
Nee, ich weiß.
Gibt's auch so ein paar Schoten, ja. Ne?
Das, du hättest dich ja ein bisschen besser anziehen können heute.
Wow.
Mit der Klamotte kommst
du
her?
Du machst Leistungssport? Krass. Wundert mich jetzt. Wieso?
Ja, das ist das Gegenteil von Komplimenten am Ende.
Ja.
Also Komplimente sind auch eine schwierige Kiste, weil im Endeffekt ist es ja schön, wenn dir einer ein Kompliment macht. Das fühlt sich gut an. Aber was ist ein Kompliment am Ende? Ein Kompliment ist ja nichts anderes, dass ich als der Empfänger des Kompliments denen einen Wert zuschreibe, dass er das so empfindet. Eigentlich kann ich dieses Kompliment ja auch einfach nur hinnehmen als das, was es ist und überprüfen, ob das auch zu mir passt. Und wenn es zu mir passt, ist es schön. Aber eigentlich bleibt es ja wertlos am Ende.
Wer bist du eigentlich, dass du mir ein Kompliment machst?
Ja, nein. Genau.
In beiden Richtungen ist es schwer, ne? Jemand anderes runterzumachen.
Ja, klar.
Komplimente finde ich an sich schon okay, aber ich finde es eher passend, das zu machen für, hey, ich merke irgendwie, haben wir einen ganz coolen Flow gerade.
Mhm.
So.
Und nicht deine Augen sind so blau wie der Himmel?
Ja, das sowieso nicht, ne? Also in beide Richtungen, sobald es extrem wird, ist es schwierig, ne? Von einer guten Freundin von mir, die meinte, sie hatte ein erstes Date, da hat der Typ sie mit dem Roller abgeholt und die...
Ich dachte gerade mit dem Rollstuhl.
Sit down on my lap.
Was auch völlig okay wäre, habe ich
immer. Natürlich!
Ich habe nur gerade so mir das Bild vor Augen. Chip, chip. Und dann stehst du auf. Hä?
Wir waren letztens im Schwimmbad und dann standen da so Rollstühle.
Ja.
Ey, und ich habe mir als Kind immer die Rollstühle geschnappt und bin damit durch die Gegend gefahren. Ich weiß nicht, ob das immer noch so gern gesehen wird, weil meine Tochter hat es dann so gemacht.
Hast du sie geschoben?
Nee.
Und gleich so mitleidige Blicke. So nicken.
Ja, wir haben ja diesen AOK-Shopper gekriegt, der ist viel zu groß, aber sie wird dann noch irgendwann reinwachsen. Also mehr aus dieser passiven, ich werde ausgewählt, in die aktive Auswahlsituation kommen. Was als Nebeneffekt kommen wird, ist, dass du viel, viel attraktiver wirst für die Männer.
Ja, und dass du wahrscheinlich auch viel, viel stärker aussieben wirst.
Ja, 100%. Und ganz viele Flachzangen sind dann einfach mal nicht mehr so interessant, weil du deren Datingmuster durchsteigst. Ne? Es gibt ganz, ganz viele, gerade in unsicheren Situationen, die so ein Datingmuster fahren. Ne? Mhm. Die sagen, hey, Date ist ja eigentlich was, wo sich jeder so ein bisschen neu beweisen muss. Also wie so ein Vorstellungsgespräch.
Ja.
Und das macht viele unsicher. Und dann verfallen die in Routinen, weil sie merken, okay, das hat schon mal funktioniert, das wende ich jetzt immer an.
Ja.
Und da kannst du die Leute entlarven. Und das ist auch spannend. Also vielleicht ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausnehmen, mehr auf deine Werte kommen. Was ist dir wichtig? Du kannst auch relativ konkret sein und sagen, hey, was war denn deine längste Beziehung, die du jemals geführt hast? Wie lange ist die her?
Ja gut, aber wenn es jemand ist, der es wirklich nur aufs Bimsen auslegt, dann wird der wahrscheinlich nicht die Wahrheit sagen.
Boah.
Meinst
ich würde mir zutrauen, auch so jemanden zu erkennen.
Boah, wirklich?
Aus Gründen.
Aber du datest ja nicht den Mann in dem Fall.
Ich würde gerne, dass sie
einen Knopf... Du könntest so ein Date-Detektiv werden, der immer so dabei ist, den man buchen kann.
Mit so einem Knopf im Ohr?
Ja, genau.
Okay, Abbruch, das Date müssen wir jetzt abbrechen. Er hat das und das gesagt.
Ladies and gentlemen, we got him.
Ich würde sagen, ich könnte es nach 10 bis 15 Minuten sagen, ob man nur aufs Bimsen aus ist oder...
Ja, weil die Trefferquote sehr hoch ist.
Du würdest auch nur aufs Bimsen aus.
Wow, Bimsen. Du hast so ein gutes Gespür bei allen. Irgendwie hast du so eine 90%ige Trefferquote. Ich weiß.
It's easy.
So wie der Fishing-Spot, an dem wir waren.
False positive ist wahrscheinlich relativ schwer da.
Ja.
Genau, also extrem aussortieren. Was ist dir wichtig? Was hat er vorher für Beziehungen geführt?
Ja.
Du kannst ja auch mal fragen, was sind seine Intentionen? Und die meisten Männer, die halbwegs sortiert sind und halbwegs angebunden an ihre Werte, würden spätestens bei dem Punkt ehrlich sein. Dass du sie fragst, hey, wonach bist du gerade auf der Suche?
Ja. Meinst du?
Einigermaßen ehrlich.
Mhm.
Die nur bimsen wollen, würden sowas sagen so, ja, also ich habe mich gerade von meiner Ex-Freundin getrennt und ich muss jetzt erstmal mich sortieren und gucken, wo es hingeht.
Oder... Ja, ich habe einfach noch nicht die richtige gefunden, aber...
Ich bin auf der Suche und ich probiere es immer wieder. Oder?
Mir ist Beziehung sehr, sehr wichtig. Und das ist das Erste für mich und das Wichtigste. Und das steht an vorderster Front.
Ja, die meisten, die wirklich nur bimsen wollen, würden entweder das sagen, aber das ist der kleinere Teil. Der größere Teil weicht aus in... Es ist im Moment schwer für mich, mich festzubinden, weil ich so viel beruflich zu tun habe. Es ist gerade kompliziert, weil ich aus einer anderen Beziehung komme und jetzt erstmal kurz wieder durchatmen muss. Also die würden eher sowas sagen und sich darin verlieren. Und das kann man sich dann angucken und sagen, ah ja, okay, danke für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Ich muss mal gucken, was bei mir gerade ansteht. Aber, und dann kann man sich erstmal kennenlernen, sagen, hey, ich guck mal, wie du mir menschlich taugst.
Ja.
Und man kann sich dann erstmal kennenlernen. Und dann kann sich immer noch eine Beziehung daraus entwickeln. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man sagt, okay, ich versuche ihn gleich am ersten Abend mit Sex davon zu überzeugen, wenn man nicht so richtig selber Bock drauf hat. Ne? Wenn man selber Bock auf Sex hat und sagt, das reicht mir und das ist das, was ich will.
Und der Outcome danach ist auch erstmal egal. Ich glaube, die Haltung ist auch extrem wichtig.
Ja.
Also wenn man Bock auf Sex hat und dann sagt, naja, nee, ich halte mich jetzt zurück, weil ich ihn in eine Beziehung zwingen will, es ist genauso bescheuert.
Also, Challenge accepted.
Genauso bescheuert, wie wenn man schläft nicht mit der Person, weil man hofft, dass es dann eine Beziehung wird. Man muss sehr bei sich sein und sehr bei sich bleiben und seinen Bedürfnissen einfach auch vertrauen.
Und man erkennt egozentrische Männer auch an ein paar anderen Parametern eigentlich ganz gut, ne? Wie intensiv führt er Freundschaften?
Mhm.
Wie setzt er sich für andere Menschen ein?
Wie erfragt man, wie setzt du dich für andere Menschen ein?
Nein, also Freundschaften kann man ja erstmal erfragen.
Das ist easy.
Was würdest du da fragen?
Ich würde, glaube ich, bei mir anfangen. Hey, ich war gestern mit einer Freundin unterwegs oder mit einem Freund.
Mit meiner besten Freundin.
Ja, und da sind wir da und da gewesen. Ach, was hast du denn in letzter Zeit gemacht? Ich glaube, ich würde versuchen, das im Gespräch, ich würde nicht so direkt plump fragen, hast du eigentlich Freunde, sondern eher über Freizeitaktivitäten erfragen, mit wem er die verbringt und wie er die Freizeit verbringt. Mhm. Und ich glaube, da wird sich dann sehr schnell herauskristallisieren, ob er alleine ist oder sehr viele Freundschaften pflegt oder mit wem er diese Zeit verbringt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es darüber am einfachsten ist.
Auch Beziehung zur Familie, wichtig, ne? Und da hat nicht jeder eine gute Beziehung und so.
Ja.
Und da kann auch nicht jeder was für, weil manche sind einfach in Kackfamilien reingeboren worden.
Mhm.
Ja, ist so.
Ja.
Da kannst du nichts machen.
Na, ich weiß.
Da kannst du strampeln, wie du willst, aber es bringt auch nichts, da zu versuchen, eine gute Beziehung aufzubauen.
Nee.
Und ich finde, man hört in einem Gespräch raus, ist jemand die ganze Zeit bei sich oder ist er auch bei dem anderen mit dem Interesse und mit seinem Interesse auch bei anderen Menschen und setzt sich für deren Wohl ein.
Mhm.
Und solche Männer sind in der Tendenz entweder verdammt raffiniert in ihrem Dating-Game, weil sie das schon eingebunden haben. Ich hatte übrigens einen Kumpel, der hat für eine NGO gearbeitet und begleitet so Flüchtlingsprojekte auf der ganzen Welt. Und der ist der übelste Ficker.
Mhm.
Ne? Also wirklich, ich sehe es ihm immer schon an. Wenn er anfängt zu reden, denke ich so, oh, bitte nicht. Nach 3 Minuten kommt immer das Gespräch, was machst du eigentlich denn beruflich?
Fragt er.
Mhm.
Mhm, natürlich.
Weil er dann auch irgendwann die Gegenfrage kommt.
Ja.
Und dann gibt es immer so eine kleine Pause. Ich bin zurzeit mit einer NGO in einem Krisengebiet stationiert.
Läuft auch eine Träne runter?
Ja, so eine goldene Träne kullert dann immer aus seinem Auge.
Die armen Kinder.
Ja. Und dann zeigt er so ein paar Fotos, wo er so
Nein.
links und rechts Kinder sitzen hat. So, das waren alle, die ich rausretten
alle
konnte.
Alle etwas ausgehungert und abgemerkt.
Nur eher so ein bisschen mit einer Plauze. Das Essen kam nicht an bei den Leuten, die es gebraucht haben.
Ich habe auch das Gefühl, dass er bestimmt so eine Selbstverständlichkeit hatte. Das steht mir hier zu, am ersten Abend mit dir zu schlafen, weil ich ja so viel Gutes tue in der Welt.
Ja, ich habe die goldene Lanze.
Eigentlich kannst du dankbar sein dafür, dass ich mit dir schlafe.
Ja.
Indirekt verbesserst du da auch die Welt mit, weil ich dadurch es mir einfacher fällt, wieder mich den armen
du
Kindern...
Du gibst mir Energie, damit ich wieder mehr helfen kann.
Genau.
Ja. Auf sowas würde ich gucken. Ich glaube, man kann auch relativ schnell abgleichen, wo steht jemand eigentlich in seinem Leben.
Ja.
Was möchte er? Möchte er auch mal Familie gründen? Was ist eigentlich der Weg, den jemand für sich vorgesehen hat?
Mhm.
Und du, ich würde sagen, bei mir ist es sehr, sehr schwer zu eruieren manchmal, wo ich gerade stehe mit einer Frau.
Du meinst beim ersten Date? Oder generell?
Ja, nee, generell nicht. Nee. Aber beim ersten Date. Und da widerspreche ich mir vielleicht, ne? Ich würde schon sagen, dass ich in den meisten Fällen super schnell sagen kann, ob ich mit der Frau schlafen möchte oder nicht. Und ob ich mir auch mehr vorstellen könnte.
Und bist du dann auch ehrlich zu dir? Und zu ihr?
Also zu mir bin ich immer ehrlich. Ja, immer mehr.
Ist es so verwerflich?
Ich würde nie jemanden belügen.
Ja.
Das Problem ist immer, wenn man nicht genau drüber spricht, es dann proaktiv anzusprechen.
Genau, die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn ihr beide eine gute Zeit habt an dem Abend und du für dich merkst, ja, mal gucken, wo sich das hinentwickelt, aber ich merke jetzt schon, wahrscheinlich wird daraus keine feste Beziehung. Aber
ab welchem Punkt ist man in der Verantwortung?
Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob man sich da, also man kann auch Sachen totreden, Man darf auch Sachen mal fließen lassen, ohne dass man sich sofort...
Das ist eine schöne Ausrede.
Bevor man sich immer dem Vorwurf unterwirft, hey, ich bin hier so schlecht und so falsch, weil ich ein Bedürfnis habe, was ich irgendwie in der gemeinschaftlich... Also es ist ja ein Bedürfnis, was dann auch bei beiden ist. Es ist ja nicht so, dass einer dann das so hart forciert, dass der andere das gezwungen wird dazu.
Sondern ja.
Es darf sich ja auch ergeben und es darf ja auch ein Fluss sein.
Und es ist ja auch eine überhebliche Annahme, dass Frauen immer auf Beziehung aus sind und man selber möchte irgendwie nur mit einer Frau schlafen. Eben. Also es ist... Wenn man das dann direkt anspricht, du, by the way, ich möchte nur mit dir schlafen, mehr nicht. Digi, beruhig dich mal, ich wollte auch nur mit dir schlafen. Können wir jetzt unser entspanntes Date weiterführen?
Ja. Aber ich glaube, das ist auch eine Haltung, die man auch annehmen muss. Also ich glaube, es ist halt leider oft so, dass man vielleicht viel datet und dann merkt, ich habe immer noch nicht den richtigen gefunden. Und vielleicht wird man auch irgendwann Dating müde. Aber sich von vornherein so darauf zu fokussieren, hey, ich date jetzt nur noch, um die Person zu finden, mit der ich dann auch eine Beziehung führen kann, verschlimmbessert das Ganze, glaube ich, nur. Klar sollte man sich über seine eigenen Werte bewusst sein und man sollte wissen, was man will. Und man sollte auch genau zuhören, was der andere sagt. Aber ich glaube, wenn man von vornherein mit der Haltung reingeht, ich gehe nur noch in Dates und will nur noch in Beziehungen und die Person, ich filtere am Anfang ganz stark raus, nimmt man sich auch ganz viel weg. Weil man eben nicht in so einen organischen Flow kommen kann, der vielleicht dann am Ende doch zu mehr führt.
Ja.
Also ich habe auch viele Geschichten gehört von Pärchen, die zusammengekommen sind, wo eben nicht von vornherein groß auf der Tafel stand, hey, wir wollen eine Beziehung führen, sondern es hat sich dann über die Zeit so ergeben.
Gebe ich dir recht, aber wenn jemand seit Jahren in einem Muster festhängt, dann brauchst du mehr Bewusstsein.
Genau.
Weil dann sind wir auf der emotionalen Ebene immer eigentlich die gleichen Schienen gefahren und haben immer das Gleiche gemacht. Und wenn man immer das Gleiche macht, aber erwartet, dass was anderes dabei rauskommt,
genau,
das ist schwierig.
Genau, dann gilt es auf jeden Fall zu überprüfen.
Und da ist sie gerade.
Ja, genau, da ist sie gerade.
Und da, glaube ich, braucht es verschiedene Bewusstseinsstufen.
Genau.
Und eine Bewusstseinsstufe kannst du schaffen, Alina, indem du ein Dating-Tagebuch führst. Dass du nach dem ersten Date ganz klar aufschreibst, was ist dir aufgefallen bei dem Mann, was hast du gefragt, wie hat er darauf reagiert, wie hast du dich gefühlt, wie konntest du zu dir stehen, du selber sein, dass du einfach mal auf die Dating-Situation raufguckst. Das musst du nicht innerhalb des Dates machen, aber später, wenn du es aufschreibst, gewinnst du einen Abstand dazu und kannst dann besser entscheiden, möchte ich den Typen nochmal sehen? Was sind auch so Sachen, die ich beim nächsten Mal irgendwie eruieren möchte? Dann brauchst du dein Dating-Tagebuch nicht mitbringen. Ist perfekt, wenn du die Sachen im Kopf hast und so organisch mit einfließen lässt. Aber das so ein bisschen als Training siehst.
Ja.
Wir gehen ja immer davon aus, dass so Dating so eine Sache ist, die von ganz alleine irgendwie klappt und das was ist, was wir nicht lernen müssen. Aber alle Bereiche in unserem Leben dürfen wir lernen. Ne? Mhm. Wir lernen irgendwas beim Sport, wir lernen was in der Schule, bei der Uni, bei der Arbeit, auch in Beziehung. Und es gibt so ein paar Bereiche, wo wir denken so, oh nö, das kommt von alleine, das haben alle irgendwie durch die Muttermilch mit aufgenommen. Mhm. Und ich glaube, das ist anders. Ich glaube, wir können uns in ein paar Bereichen weiter schulen.
Ja, und auch die Illusion, dass man einfach Dinge verändern kann, nur weil man glaubt, man hat es einmal besprochen oder darüber nachgedacht. Auch beim Sport ist ja ein gutes Beispiel, ist man vielleicht in Bewegungsmustern gefangen und erst wenn einem das aufzeigt, guck mal, du machst ja eigentlich eine falsche Übung, muss man auch die wieder neu trainieren. Weil man
das eben, dauert.
Das dauert einfach eine Zeit.
Man fühlt sich erstmal ein bisschen unangenehm
Absolut.
An. Ne? Das heißt, das kann auch sein, Alina, dass sich die ersten Dates ein bisschen komisch anfühlen, ein bisschen unnatürlich, weil du halt mit deinem Dating-Tagebuch unterwegs bist. Aber eigentlich kannst du alle Sachen anwenden, um mehr Bewusstsein zu bekommen, um darüber zu reflektieren. Und ich würde tatsächlich auch wirklich mal tiefer einsteigen in, was ist eigentlich dein Rohmodell von Beziehung, was du in dir trägst. Ne? Ich habe es zum Beispiel wieder gemerkt, was ich für ein Rohmodell von Beziehung in mir trage.
Ja.
Also es fällt mir immer leichter, aber an Tagen, wo es mir besonders schlecht geht, kurz aufzumachen, zu sagen, ey, es geht mir gerade heute richtig dreckig. Ich merke es besonders bei meiner Mutter. Wir hatten gestern Essen. Ich bin ins Restaurant gekommen und sie hatte Geburtstag und den haben wir dann kurz nachgefeiert.
Ja.
Das Erste, was sie mich fragt, ist, wie geht's dir? Und ich so, gut. Und das Zweite war dann, das glaube ich dir gerade nicht. Du siehst ganz anders aus. Und mir ging es auch nicht so gut, aber ich hatte auch einfach keinen Bock, das zu teilen. Und ich habe gemerkt, wie ich innerlich so richtig wütend wurde. Und ich habe mich gefragt, werde ich wütend, weil sie eigentlich eine Grenze überschreitet, die ich vorher nicht klar formuliert habe, weil ich mich in dem Moment nicht so verletzlich zeigen möchte, weil ich manchmal einfach keine Lust dazu habe.
Natürlich
nicht. Weil es einfach manchmal auch nicht in die Situation passt. Und weil ich mich ihr auch manchmal einfach nicht offenbaren möchte.
Ja, gerade der Mutter nicht.
Oder werde ich wütend, weil ich ihr immer noch nicht vertraue, dass sie das tragen könnte.
Ach krass. Glaubst du, das ist so, dass sie das nicht tragen kann? Weil sie dann Verantwortung übernehmen muss.
Ich würde sagen, es ist immer noch ein Gemisch, was ich viel, viel besser checke. Also früher hätte ich dann irgendeinen Witz gemacht heute kann ich sagen, hey, ich merke gerade, dass ich im Moment nicht darüber reden möchte, aber es geht mir gar nicht so gut.
Mhm. Und dann kommen die nächsten Nachfragen.
Was ist es denn?
Du kannst doch mit mir darüber reden. Bitte, ich finde es jetzt sehr wichtig, dass du jetzt mir sagst, was los ist.
Wie würdest du das bewerten, wenn ich in der Situation richtig merke, oh, ich habe gar keinen Bock darüber zu reden?
Wie ich darauf reagieren würde?
Mhm.
Würde ich dich lassen.
Und empfindest du es als übergriffig, dann so nachzuhaken?
Ja.
Unbedingt, ne?
Ich glaube, was man machen kann, ist nochmal den Raum aufmachen. Ah, okay, krass.
Wenn du darüber reden möchtest.
Genau, wenn du darüber reden willst, ich bin da. Oder ich akzeptiere das, aber vielleicht eine halbe Stunde. Also ich glaube, das kann gut sein, aber selbst das könnte sogar übergriffig sein. Aber ich glaube, das kommt auf die Beziehung drauf an, wenn man eine gute Beziehung führt mit der Person auch immer, Freund, Freundin, Mutter, wer auch immer, dann wird man auch, glaube ich, ein Gespür dafür haben, was man sagen darf. Aber dieses, ich kenne diese Sätze, wie ich es gerade scherzhaft formuliert habe, nee, bitte sag mir jetzt, was los ist. Ich möchte das wissen. Gerade von meiner Mutter kenne ich das auch.
So mit dem Brecheisen, ne?
Richtig reinbohren. Weil dann auch wiederum eine Aufwertung passieren kann. Also zumindest habe ich das so erlebt. In dem Moment, wo...
Er vertraut sich mir an?
Naja, in dem Moment, wo sie merkt, mir geht es schlecht, geht es ihr ein bisschen besser. Das ist die Unterstellung. Und ich habe das auch ein bisschen in mir. Ich kenne das auch von mir, dass ich mich manchmal besser fühle, wenn es anderen schlechter geht.
Herzlich willkommen in der sozialen Arbeit.
Und wenn die mir das dann erzählen.
Ein Grund, warum ich Psychologe geworden bin. Nein, auf gar keinen Fall. Ey, das ist krass.
Ja.
So dreckig geht es mir gar nicht, wenn ich mir dein Leid anhöre. Naja, Aufwertung auf zwei Ebenen. Ne? A, so schlecht geht es mir gar nicht, dem anderen geht es noch dreckiger. Ja. Und B, er vertraut sich mir an.
Mhm.
Damit rücken wir enger zusammen. Und ich bin diejenige, die ihm einen guten Rat geben kann.
Mhm.
Ja, ich habe richtig gemerkt, dass ich gar keinen Bock hatte. Und trotzdem fällt es mir heute viel, viel leichter, mich zu öffnen. Und
wie ist der Abend dann noch verlaufen? Hat sie dann trotzdem nochmal nachgefragt? Oder?
Nö.
Okay.
Sie hat das akzeptiert. Ich glaube, meine Schwester hat auch ein bisschen interveniert.
Hm. Du, der hatte gerade einen sehr harten Urlaub hinter sich. Der war gerade 8 Tage in Norwegen.
Manchmal werfe ich ihr dann auch so einen Brocken hin und sage so, oh, das und das ist gerade.
Mhm.
Und stelle danach direkt eine Frage im Anschluss. Weil du, ich finde, man muss auch sich selber treu bleiben. Es ist immer wichtig, das zu unterscheiden. Ne? Wann möchte ich mich nicht verletzlich zeigen, obwohl es das bräuchte?
Ja.
Und wann muss ich mich auch mal selber schützen und bin damit der innere Wärter meiner eigenen Verletzlichkeit?
Klar.
Weißt du, was ich meine?
Diese, ja, klar, super wichtig.
Und das gut auseinanderzuhalten, da bin ich gerade dabei.
Mhm.
Früher war meine Wut viel zu krass, die hat immer sofort reingekickt und so, was geht dich das an?
Mhm.
Also ist so innerlich, nicht,
ja, ja.
Nicht nach außen gezeigt. Und heute...
Dich interessiert es doch eh nicht.
Wie es mir geht. Lasse mich hier zurück, wie du auf dem Berg. Ich komme hier nicht hinter. Gar kein Problem. Ich habe meine Rettungsdecke dabei. Die Knisterfolie. Die wird mich schon noch aufwärmen.
Also ich verstehe das Bedürfnis bei Müttern, aber auch, weil ich ja selber auch erlebe jetzt gerade als Eltern, gibt es immer wieder mal Momente, wo auch meine Kinder, gerade meine Tochter, ein Thema hat und dann zumacht. Und dann auch noch kein Handwerkszeug an der Hand hat, den Moment zu finden, wann sie wieder aufmachen kann und über das Problem zu sprechen. Und da einen sensiblen Weg zu finden als Eltern, trotzdem irgendwie an sie ranzukommen, also sie auch in der Beziehung nicht zu verlieren, ist gar nicht so einfach.
Papa ist da.
Den schmalen Grat zu finden zwischen, hey, ich habe hier mein Brecheisen und brech dich auf, oder zu ignorieren und gar nicht mehr darüber zu reden.
Ah, schön, dass du die Sensibilität hast.
Ja, aber das ist gerade bei meiner Tochter, das ist eher ein Thema, wo meine Frau es einfacher hat, an sie ranzukommen.
Ja, das kommt, weil du nicht voltigieren
und reitest.
Gehst mit ihr.
Ja.
Aber weißt du was?
Was denn?
Das ist was, was wir direkt gleich mal bei Beste Vaterfreuden besprechen müssen, tiefer.
Sehr gut.
Wie erreicht man seine Kinder emotional? Finde ich ein wichtiges Thema.
Ja.
Alina, ich wollte dir noch sagen, danke für dein Vertrauen und danke, dass du uns geschrieben hast. Und den ersten, allerwichtigsten Schritt hast du schon mal gemacht. Du gewinnst darüber ein Bewusstsein.
Mhm.
Das ist das, wie wir Lösungen finden für die Situation, in der wir drinstecken. Ne? Dass wir uns erstmal darüber bewusst werden, dass wir das haben, dass wir in so einem Muster feststecken. Und dann können wir anfangen, uns das weiter von außen anzugucken und schauen, was ist für mich der richtige Weg. Und auf diesem wünschen wir dir viel Glück. Sowohl auf Leistungsebene, beim Leistungssport und beim Leistungsdaten. Und wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gerne an beste@bestefreundin.de. Und ansonsten hört gerne rein in Beste Vaterfreuden oder auch in Beste Freundinnen. Und empfehlt den Podcast gerne weiter.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das war Beste Freundinnen,
eine Produktion von Auf die Ohren.
Damit ist die Show beendet.